SWR2 Treffpunkt Klassik hier und kanonisch, das kommt vom griechischen Kanonikos und bedeutet so viel wie regelgerecht. Und wenn jemand einen Klassik-Kanon beschreibt, dann beschreibt er meistens die Werke, die man zum regelrechten Hören von Klassikgenuss braucht. Und mir per Leitung zugeschaltet aus Hamburg ist jetzt Joachim Mischke. Der ist Redakteur beim Hamburger Abendblatt, Podcaster, Musikwissenschaftler, Jurymitglied im Preis der deutschen Schallplattenkritik und Joachim Mischke hat passend noch für den weihnachtlichen Gabentisch ein Buch auf die Platte gelegt, das da heißt Der Klassik-Kanon. Hallo Herr Mischke.
Schönen guten Tag, moin geradezu.
Ja, Herr Mischke, ich kann mir zwei Motivationen vorstellen, ein Buch über den Klassik-Kanon aufzulegen. Entweder man hat noch nicht alles gesagt, welcher Komponist, welche Komponistin unbedingt gehört werden muss, oder man hat vielleicht das Gefühl, dass der regelgerechte Klassikgenuss, also der kanonische, dass der irgendwie bedroht sei. Was war es bei Ihnen?
Also wenn, dann schon eher Ersteres. Aber vor allem war es eigentlich der Spaß daran, an diesem Format das mal zu machen. Denn wir haben das ja so gemacht, dass jeder ganz demokratisch gleich viel oder gleich wenig Platz bekommen hat. Und dann kam noch als Hürde dazu, die es auch noch pfiffig machte beim Arbeiten, dass ich eben kein Lexikon schreiben wollte, um jeden mitzunehmen, den man mitnehmen muss, sondern ich habe eine subjektive Auswahl getroffen. Und das war eigentlich so einer der Anlässe, der dazu führte. Und dann der andere Anlass war, dass ich auch durch die Zeit in der Elbphilharmonie, in der ich ständig gewesen bin in den Monaten, als alles noch normal war, immer mehr gemerkt habe in den letzten Jahren, wie groß eigentlich die Neugierde ist und das Interesse daran, Wissen zu bekommen, ohne sich jetzt schlecht zu fühlen, wenn man womöglich erkennt, dass man nicht schon vorher 7 Oberseminare belegt hat. Also das war eigentlich der Grund dafür, das zu machen und das auch so handlich zu machen.
Sie sind auf 44 KomponistInnen gekommen, die man unbedingt mal gehört haben muss. Und tatsächlich, jede bekommt die gleiche Seitenanzahl. Da wären Theodor W. Adorno oder Igor Strawinsky wahrscheinlich ein bisschen empört gewesen. Beethoven kriegt genauso viele Seiten wie Antonio Vivaldi. War das schwierig, das irgendwie so zu machen oder für Sie sofort eine klare Entscheidung?
Es hat Spaß gemacht. Ich habe es auch so gemacht, dass ich, wie soll ich sagen, mit den kleineren angefangen habe und mir die ganz großen, also Wagner, Beethoven, Mozart und so fürs Ende aufgehoben habe. Und dann wurde es schon so ein bisschen eng mit der Menge. Aber andererseits, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, bei uns in der Redaktion gibt es einen von vielen blöden Sprüchen, da heißt, viel schreiben kann jeder. Also von daher hat es einfach auch Spaß gemacht, sich beschränken zu müssen und zu schauen, was muss jetzt da rein, wie erzähle ich diese Geschichte?
Ich glaube, ich verrate nicht so viel, wenn ich behaupte, Bach, Beethoven, Brahms, alle drei kommen in dem Buch vor. Gibt es denn eigentlich irgendwas, was Sie bei der Recherche zu Objekten, Subjekten, von denen Sie ja eigentlich täglich gehört haben, noch überrascht hat?
Ja, bei der Suche nach Stücken, die ich empfehlen wollte, weil am Ende von jedem Kapitel ja eine kleine Handreichung mit Einstiegsdroge, das meiner Meinung nach wichtigste Stück, das eher sonderbare, spezielle Stück, da sind mir dann doch Stücke untergekommen, von denen ich noch nicht wusste, dass es sie gab oder nur mal gelesen hatte, dass es sie gibt. Und das war ein großer Spaß, dass es von Ravel ein Stück gibt, ein Klavierstück für 2 Klaviere und 5 Hände, was jetzt eher ungewöhnlich ist. Also solche Dinge zu entdecken und da auch noch mit reinzutun, das war noch der kleine Bonus am Ende.
Sie schreiben im Vorwort, dass viele Menschen, die sich vielleicht zum ersten Mal als AnfängerInnen mit klassischer Musik beschäftigen, dass sie vielleicht denken, man könne sich blamieren, wenn man im Bereich klassischer Musik nicht alles wüsste. Das müsse aber nicht sein. Das klingt ein bisschen so, als hätten Sie diese Zielgruppe im Auge gehabt. Das heißt, ein Buch zu schreiben, damit Leute sich wohler fühlen im Konzert, verstehe ich das so?
Wohlfühlen ist jetzt, glaube ich, nicht der allererste und wichtigste Grund, um in ein Konzert zu gehen oder es auch da auszuhalten, sondern sich schon mit der Materie auseinandersetzen. Also das darf auch gerne anstrengend sein. Aber ich habe das wirklich oft erlebt, dass viele mir gesagt haben, ich kenne mich nicht so aus, ich traue mich nicht so richtig, ich weiß nicht so genau Bescheid. Und das war eigentlich der Anlass für dieses Buch zu sagen, für diese Zielgruppe ist das jetzt ein kleiner Türöffner und für die Leute, die schon was wissen, die langweilen sich hoffentlich auch nicht dabei.
Jetzt haben Sie auch im Vorwort schon geschrieben, dass die Auswahl der komponierenden Menschen, die Sie da getroffen haben, auf jeden Fall schon ein Anlass zum Ärgern sein könnte, weil irgendwer wird immer irgendwas vermissen. Bei welchem Tonsetzer, bei welcher Tonsetzerin ist es Ihnen denn am schwersten gefallen, die eigentlich wegzulassen aus dem Buch? 44 sind sie ja nur geworden.
Ja, ach, wen hätte ich gerne noch dabei gehabt? Purcell, Gubadulina, Dvorak sicher auch, Bernstein, Elgar, Gluck. Also die Liste ist lang, da gibt es eine Menge.
Was natürlich als erstes auffällt, ist, nur ein einziger dieser Tonsetzer lebt noch. Das ist Philipp Glass und von 44 komponierenden Menschen sind auch nur 2 Frauen dabei in ihrem Buch. Da fragt man sich natürlich vielleicht als unvoreingenommener Leser, na nur, da lebt nur noch ein Komponist von klassischer Musik, da sind nur 2 Frauen dabei. Ist die Klassik eigentlich noch zeitgemäß? Ist sie noch zu retten?
Die letzten beiden Fragen würde ich mit Ja beantworten. Also das mit den Komponistinnen so ist, wie es war, das lässt sich schwer im Nachhinein ändern. Und wenn ich mich begrenze auf 44, dann muss ich halt irgendwo mal eine Linie ziehen und die trifft Männer wie Frauen gleichermaßen. Und dann habe ich, glaube ich, mit Fanny Hensel und mit Clara Schumann zwei wirklich wichtige Vertreterinnen dabei. Und was die lebenden Komponisten angeht, klar, Riem, John Adams, also da gäbe es auch noch eine Menge Auswahl. Lachenmann, gerade Jubiläum gehabt. Aber so ist es dann halt, 44.
2027, da greife ich jetzt schon ein bisschen vor, das wird schon wieder ein Beethoven-Jahr, Joachim Mischke, denn im Jahr 2027 ist Beethoven dann 200 Jahre tot. Gibt es denn irgendwas fürs Beethoven-Jahr, von dem Sie sich noch wünschten, dass es mal entdeckt würde?
Ach Gott, Also eines meiner Lieblingsstücke, die immer gerne für ein bisschen bekloppt gehalten werden, ist ja die Chorfantasie. Das hätte so ein bisschen Rehabilitation verdient, denke ich. Und dann gibt es diese vielen schottischen Lieder, die irischen Lieder. Es gibt viele frühe Stücke, auch diese Kurfürstensonaten sind nicht so schlecht, wie es oft heißt. Die ganz späten Bagatellen. Und ansonsten, glaube ich, kann man sich auch mit den Standardwerken immer wieder neu auseinandersetzen. Und die werden weder alt noch verjährt noch schlechter dadurch, dass man sowas wie eine Hammerklaviersonate mehr als einmal hört.
Joachim Mischke brennt für die klassische Musik. Ich glaube, das darf ich sagen. Vielen Dank, Herr Mischke, nach Hamburg. Das Buch Klassikkanon ist erschienen im Verlag Hoffmann und Campe und landet womöglich noch rechtzeitig auf dem Gabentisch zu Weihnachten. Einen schönen Gruß von hier aus Mainz.
Gern geschehen.